Unser nächster Gast ist der Dichter, Musiker und Kritiker und Betreiber eines Independent-Labels, Yan Yun aus Beijing. Er ist eine zentrale Figur in der musikalischen Underground-Szene Chinas. Er vermischt die Grenzen zwischen künstlerischen Genres, das werden wir auch im Laufe dieser Poetiker öfter erleben, arbeitet an improvisierter Musik und experimenteller Musik unter Verwendung von Lyrik, aber auch von Feedbacks, Field Recordings, Stimme, Sound und Umgebung. Er war 2017 Gast des Berliner Künstlerprogramms DAD und damals konnte man auch etwas erleben, wie er sozusagen im Raum improvisiert mit dem Living Room Tour Project, wo er zum Menschen nach Hause gegangen ist und mit dem, was vorhanden war, Musik und Poesie kreiert hat. Seine Gedichte sind oft mit Kalenderdaten überschrieben, sie haben also sozusagen dieses Archiv der Gegenwart. Er ist ein Chronist surrealer oder manchmal hyperrealer Gleichzeitigkeiten. Wenn das Datum dieses Kalendereintrags auch den Zeitpunkt eines historischen wichtigen Jahrestags berührt wird, das, was wir heute hören werden, dann sind die aufgezeichneten Nebensächlichkeiten zugleich das Archiv einer Abwesenheit von Menschen, von Worten oder von einer Sprache, die untersagt wurde. Yan Yun hat einmal gesagt, dass in China heute entweder alle Gedichte politisch sind oder es gibt keine politischen Gedichte. Gedichte zu schreiben ist an sich ein politischer Akt. Wir werden heute ein paar Gedichte hören in deutscher Übersetzung von Lea Schneider, die in der Anthologie China Box, neue Lyrik aus der Volksrepublik erschienen sind und auch in dem kleinen Gedichtband Internationaler Tag der Reparatur. Thank you so much, Yan. Take it away.
Beijing. 5. Juni. 1. Wenn es keine Worte gibt, wie soll ich dann dieses Jahr das Massaker beginnen? Unter der brutheißen Klimaanlage sitzen 100 Studenten in einem Zug, der Beijing verlässt. 2. Wenn ich die Bücher anderer Leute umschreibe, fliegen kleine schwarze Dinge von ihren Seiten auf. Sämtliche Mücken in Shenzhen haben denselben Nachnamen. Eine Bibliothek des Blutverlusts. Viel Glück für euren Flug und Tod. 8. Juli, schweißgetränkt. Doch nur ein bisschen Regen, ein paar Gardinen, ein endloser Schwall Wohnviertel, der das Brachland verbraucht. Ein konterrevolutionäres Lied spielt den Kopfstandmachern. Das Warten erledige ich allein. Ich gehe zurück nach gestern und mache den letzten Anruf nochmal.
Hi, Jan. It was an amazing performance, and it kind of answered my first question, but I will still ask it. My first question was, I found a quote by you that you once said, "I wish I was a piece of field recording." And my question was, what do you mean by that? But we kind of just saw it in a way, but maybe you could still talk about what the field recording meant.
Actually, because I have too many things I want to say, I want to express, and I think I should be more, be quieter. I should listen more. So I wish I'm a piece of a field recording, not talk to other people about myself, but just be here, be there. And also, if you are a piece of a field recording, you are not totally a natural thing. I want people seeing me as a production, a product mm-hmm. of reception or of understanding from everybody, from yourself. Mm-hmm. It's kind of a strange thing.
Yes. Now I understand. It's also about decentering, right? Away from you, decenter, focus on other things, sort of look at the world more communal. And I was wondering also if that's why maybe your poems sort of register all these small details and have diary entries as if, I mean, the word field recording comes from music, you're a musician, but it seems that you also applied it to poetry, that the poems sort of work as field recording. Have you thought of them as field recording? Is that true?
It could be. In poetry and also in music, I always try to see myself from outside. I don't mean another me, but I try to understand myself as something not that solid. Sometimes I'm laughing on at myself, mm-hmm. or I'm watching. Oh, whoa! This guy, he's performing now. He's doing some strange or stupid thing now. So, I mean, in this sense, poetry could be field recording through me, my as a recorder. Mm-hmm. I'm recording from the environment, and also I'm recording something, this environment. Mm-hmm. Both are environment. Mm-hmm.
Mm. Yourself
mean,
as an
even
environment.
My yeah. my reaction, my emotion, my thought, they are also a part of the environment. Mm-hmm,
mm-hmm. In this poem that we heard about the 5th of June, the environment is a political setting in a way. The students are on the train out of Berlin, not protesting, and it ends, and then the mosquitoes appear, and then it ends with this incredible line, the library, now I have to translate into English, Bibliothek des Blutverlust, the library of the loss of blood, which is mosquito-related, but it really is not mosquito-related. And it seems that that's a way where you sort of write with censorship about other things, or sort of try to be as a field recording because there's things that can't be recorded. Am I reading too much into that poem?
First at all, before write this poem, I really killed one mosquito. That's true.
That, bloodshed.
Then when I write it, of course there are some sensors in my mind. I think, of course, I can write anything if I don't have to publish it. I can write now, but I think. Okay, but this is already a part of my mind. That's how comes this sentence as I'm killing the words. Mm-hmm, mm-hmm. I'm killing the words. I'm killing the language in my library. Actually, that means my library.
Yes, yes, yes. Thank you. Yeah, we'll talk more about the library and how also maybe sounds activate that library in the killed words in your work because of the way that you are also performing always as a musician and a poet. And we will talk more about that on Friday when we hear you perform again. I look forward to that. Thank you.
Thank you very much.
Thank you. Für mein Thema habe ich sehr weit recherchiert. Dokumentarische Poesie, Klang, Archive, ephemere Archive, Repertoire. Und irgendwann wusste ich, dass dieses Thema, nicht nur weil die Autorinnen selber mit verschiedenen Disziplinen arbeiten, Genregrenzen überschreiten, sondern weil auch das Thema muss selber Disziplinen überschreiten. Und dass man die Lyrik, die sozusagen mit Archiven arbeitet, am besten in der Zusammenschau auch mit anderen Genres denkt. Mit Klangkunst, mit Prosa, mit bildender Kunst. Und so stieß ich dann auf die Arbeit von Ian Bailey, eine Sound-Künstlerin und DJ aus London, die in ihren Kompositionen gesammelt Musik, Klanglandschaften und Archive bearbeitet. Und seit 2017 entwickelt sie auch eine künstlerische Workshop-Reihe mit dem Titel Sonic Autobiographies, die Community Work, Traumaarbeit und Shared Listening verbindet. Und ich freue mich sehr, dass sie sich auf das Experiment eingelassen hat, hierher zu kommen und die Autoren zu begleiten und mit den Autorinnen einen öffentlichen Sonic Autobiographies Workshop zu machen. Aber eben auch ihre eigene arbeitet mit Archiven. Und wir werden jetzt ein Stück hören und danach darüber sprechen. Thank you, Ain, and then we'll listen to your piece. Hey, welcome.
Downcast, sullen and dangerous. Sad, senile, sad and sad, downcast, dull, agitated sad, and miserable, disturbed, very downcast, sullen and morose, and depressed, teary and stolid, excited, dull. Vacant, shouted, maniacal, well, bright, excited, wild, vacant, downcast, lowering, Furtive and suspicious, and wistful, excited and talkative, startled, loquacious and restless, sad, wretched and woebegone, furtive, wild, incoherent and rambling, sad, wild and excited, sad, negative, and vacant and lost, furtive, dull and vacant, wild, sad, excited and wild, dejected, sullen and stupid, agitated, wild and raving, agitated and distressed, agitated, sad, discontented, dull and heavy, tearful, wild and excited, sad and haggard and careworn, sad, anxious, stupid, suspicious, agitated and distressed, heavy and stolid, dull and sullen, dull,
heavy and vacant,
sad and wistful, furtive,
dull and listless,
heavy and wild stolid, and staring,
sad
and tearful,
dejected, furtive and suspicious,
comatose,
melancholic,
sad, dejected and sad,
heavy and
haggard,
stupid,
and anxious,
and sad,
heavy and stupid,
haggard and sad,
vacant,
sad,
imbecile,
and sad,
vacant,
stupid,
onions,
vacant,
probably anxious,
furtive, wild,
vacant
and
sad,
and
furtive and suspicious,
excited
and vacant,
sad,
morose, sullen, furtive,
sad,
sad,
imbecile,
wistful,
sad,
suspicious,
staring,
haggard,
sad,
careworn,
downcast,
dull and
sad
and sorrowful,
wild,
furtive and
suspicious,
and haggard and anxious,
vacant,
sad,
excited and
terrified and haggard,
sad,
vacant,
acute,
very sad,
heavy,
wild
and
dejected, vacant,
sad,
wild, vacant,
downcast,
wild and excited,
and
sad,
sullen and
very sad,
and
bright and cheerful, morose and sullen, confused, heavy and dull,
vacant,
sullen and wild and excited,
wild,
heavy and stolid,
sad,
sad and careworn, wild, suspicious and furtive, wild
and
excited and cheerful,
furtive,
vacant
and excited,
extremely downcast,
dejected,
sad, agitated and distressed, wild and excited,
haggard
and melancholic
and
tearful,
furtive,
dejected and sad,
suspiciously
and weak-minded,
furtive,
suspicious,
dejected, agitated, sad,
heavy and
vacant,
excited,
dejected,
sad,
maniacal, downcast,
stupid,
wild and excited,
vacant, morose,
vacant,
sullen and morose,
heavy,
wild, haggard and sad,
suspicious,
wild and excited,
wild,
sad, disturbed and agitated, stolid and indifferent,
suspicious,
stupid, dazed and confused,
excited,
sad and sorrowful,
downcast,
fixed and staring,
sad,
stupid and dull,
excited, demented,
emotional,
thank you. So the piece, the composition was called Furtive, Furtive and Suspicious. I'm just going to give a rough translation of German, Lauernd, Lauernd und Verdächtig. I know that this work relates to an archive. Can you tell us something about why, when this piece was made and what's its relation to archive?
So I was invited, then I invited a friend to make a commission for the Wellcome Collection in London, who are like this medical scientific kind of institution. And they have a series of lates, and the one that we were commissioned for was called Feeling Emotional. And my friend Lee Ingleton and I discussed what we might do. And then we learned that they had recently digitized some asylum casebooks. like from like the 1800s and the early 1900s. And so we started looking at those. But in the meantime of doing that research, I learned about the research of Dr. Caroline Bressy, who had specifically looked at black people in the asylum system in London, which led me to the archives at the London Metropolitan Archive. And so basically, and she has some names and people that she mentioned, so I basically went looking for them. But then what I found, like literally reading like the case books, like these old artifacts, that for every patient that was on entry, their emotional state was listed. So you had furtive, you had suspicious, you had loquacious and downtrodden and sullen and all of this. And so I took two case books, I recorded all of the emotional states from, I don't know how many people that was, probably a few hundred. And then that's the piece that you heard. Yeah.
And wow, how did you develop the final the piece that we just heard? Because when I heard it, now it makes sense. I had the feeling I was hearing sort of the visual equivalent of columns, right?
Yeah.
And now that makes sense that you say that they were actual casebook. Did it take a while for you to arrive at the form that it has now?
Did it take a while to...
For you to arrive at the form which it has now, the piece?
I mean, I think I knew that when I was listing and writing all of the words, I knew that I was then going to go and record them and then go and edit a lot. But also I knew it could only be about 4 minutes long, so it had to be lots of layers. And I quite like the idea of like all these people kind of somehow being represented in the work, which was then, you know, it was then installed at the Welcome on, like, you know, you get those kind of phones when you go to a museum and you listen. Mm-hmm. And so people could just go and pick it up and listen, and then they would get it, and there was a little text, and yeah.
That's a great form to have it in a telephone, yeah. I want to ask you one more question, because we're progressing in time, about the Sonic Autobiography Workshop, which you're going to do with us. Can you... I'm so excited. I haven't sent a sound yet, though. So you can all come and listen. It's on Thursday afternoon at 2 o'clock. How did you start working with communities and doing sonic autobiographies? Where is that idea came from, this sonic autobiography?
I started a PhD, which I did not finish. And, yeah, it was just, like, the worst time. Anyway.
I didn't finish mine now.
I have to say it because I think it's an important place where the work starts. And so I had a research question that I was thinking about. And then I got invited... by Lotte Yule Peterson at Wising Arts Centre to come and do a study week. And I was like, oh my God, what am I going to do? But then I read this text by István Ditti about, like, what does your life sound like, or whatever it's called. And I thought, okay, that's an interesting kind of question, because also I'm interested in listening, but also congregating to listen, because we don't really do that. Mm-hmm. You go to a concert and you're facing there, but like just to sit in a room and listen together, I don't know that we do that very often. And so that's kind of the germ of the idea. And then I expanded it so that, you know, people bring songs. And for the study week, you know, I got a yoga teacher in. I got my friend Gemma Romain, who's a historian, to come and do like a little presentation about, like, hidden London, about queer London. And so there are all these ways of kind of, you know, make sure there's a good sound system. We had good food. Mm-hmm. So it's kind of like a relaxing environment. I mean, it's going to be a very... minuscule version of it on Thursday.
Yes, yeah, it's going to be different.
That's kind of where it came from.
It's going to be interesting because poets, of course, as we know from today, we are used to listening to each other's words, but not so much the sounds that from our childhood or where we came from.
No,
so
I'm excited. Really excited, yeah.
Thank you so much. Okay, thanks, Ayn. Okay, wonderful. And thank you, Ayn, and Cecilia Vicuña, and Jianjun for this presentation. Claude, yay.
Thank you. face and the cold winter breeze. I bet you wonder, no time for joking. Dawn is breaking. I'm asking you, what was the deepest dive you've ever done? Realizing that I'll never be the one, all my hopes and fears undone. A black hole pulls me up from above, waiting all day for you to call me. And on the place of longing, nesting doves, can someone stop me from falling? Your arms are soaked in honey, vanishing upon the gray. I've stopped my running, scare the valiant crows away and watch them dancing without you. Dancing the way you always do, the whole day I spent beside you, there was nothing else I could do. So the same vision of the mountains lies on the bed. Light has fallen without days, run under the cold and hollow. Say, oh, your arms are soaked in honey, vanishing upon the gray. I have stopped my running, scare the valiant crows away and watch them dancing without you. Counting hours, losing numbers, painted lips I'll never kiss. The sky ain't blue, the sea ain't green, the summer in between. Your silent eyes, a shattered dream, the summer in between. The summer in between. The summer in between.
Thank you. Nun möchte ich auf der Bühne noch herzlich begrüßen Ernst Osterkamp, den Präsidenten der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Avantgardist in mir teilt mir mit, dass ich, wenn ich an Ihrer Stelle wäre, nur ungern ein weiteres Grußwort hören möchte. Der Verzicht auf ein Grußwort des Präsidenten der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung würde aber dem Archivmenschen, der ich als Germanist eben auch bin, eine so schwere narzisstische Kränkung zufügen, dass ich ihm eine solche Entsagung unmöglich zumuten kann. Das Stichwort Entsagung führt mich auf organische Weise zu der literaturhistorischen Beobachtung, dass zwischen Archiv und radikaler ästhetischer Innovation schon immer ein besonders produktives Verhältnis, ein besonders produktiver Zusammenhang bestanden hat. Anvertraut sei der exemplarische Beweis hierfür dem größten Avantgardisten der deutschen Literatur, der nun einmal Goethe heißt. Von dem Schock, den er im Jahre 1821 mit der ersten Fassung seines Romans Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die Entsagenden den Lesern zugefügt hat, konnte sich die Germanistik bis heute nicht erholen. Wie in diesem Erzählwerk Handlungsfäden gesponnen und kunstvoll verwirrt, Erzählstränge aufgenommen und plötzlich fallen gelassen und Novellen eingeschoben werden, ohne sie in jedem Fall zu Ende zu erzählen, Personen auftauchen, ihre Namen und Identitäten austauschen und plötzlich wieder verschwinden, das alles stellt bis heute für jeden Leser eine schockierende Herausforderung dar. Und entsprechend desaströs war schon die Resonanz des Romans beim zeitgenössischen Publikum. Wenn man Goethe gefragt hätte, ob er seinen Lesern diesen Schock nicht hätte ersparen können, so hätte er vielleicht geantwortet, nein, denn so sei das eben. Wenn man sich bei der allmählichen Verfertigung eines Romans, immerhin hat er 12 Jahre für diese 300 Seiten gebraucht, vor allem auf das Archiv verlasse. Denn in Archiven gehe es aufgrund des Reichtums und der Fülle der historischen Überlieferungsträger bunt zu. Und Archive eröffnen deshalb dem Autor, aber Autor sei er gar nicht mehr, sondern allenfalls Redakteur des ihm im Archiv Überlieferten, eine Freiheit der Kombinatorik, die nun einmal ästhetische Zumutungen für die Leserinnen und Leser zur Folge hätten. Und wer ästhetische Zumutungen nicht ertragen könne, ja, warum lese der überhaupt? Im Übrigen habe er in seinem Roman klar und deutlich ausgesprochen, wie er vorzugehen gedenke, wenn es ihm zum Beispiel darum gegangen sei, eine besonders geheimnisvolle Figur namens Makarie zu charakterisieren. So habe er, der Redakteur, der auf postmoderne Theorien über den Tod des Autors nicht angewiesen sei, Zitat, der Versuchung nicht widerstehen können, ein Blatt aus unseren Archiven mitzuteilen, welches Makarien betrifft. Und wenn er einmal nicht weiter wisse in seiner Erzählung, dann ziehe er eben ein anderes Blatt aus dem Archiv. Und sollte es Leser geben, die an dem inneren Zusammenhang dieses Aggregats aus Archivmaterial zweifelten, so sei ihnen gegenüber wiederholt, was er schon über seine Figur Lenardo gesagt habe, Zitat, jedes Blatt in Lenardos Archiv ist im Sinne des Ganzen, Zitat Ende. So, und jetzt mögen ihm altmodische Kritiker nicht weiter auf den Wecker gehen, denn es gäbe Besseres für ihn zu tun. Schließlich habe er noch vor, in einem Prozess genialer künstlerischer Kombinatorik die größte ästhetische Herausforderung zu produzieren, die es in der Geschichte des Dramas geben werde. Und dies Werk, Faust der Tragödie, zweiter Teil, wolle er so anlegen, dass es zugleich das größte dramatische Archiv der Weltliteratur werde, das sich denken lasse. Und so ist es auch geworden. So viel, meine Damen und Herren, zum produktiven Verhältnis von Archiv und Avantgarde. Und weil das Archiv eine offene Struktur bezeichnet, die auf permanente Zuwächse angelegt ist, aus denen sich die poetische Einbildungskraft stets aufs Neue bedienen kann und wird, hat Goethe unter seinem Wilhelm-Meister-Roman in Klammern die zwei Wörter gesetzt, ist fortzusetzen. Also hinein ins Archiv, um lebendig zu machen, was der magischen Berührung durch unseren ästhetischen Erneuerungswillen harrt. Manuskripte als Zeugen von Entstehungsprozessen, Briefe als Zeugen der Lebensumstände von Autorinnen, Fotografien als Zeugen für die Strategien der öffentlichen Selbstdarstellung von Schriftstellern und für deren Dementierung in unbewachten Augenblicken, Arbeitsmaterialien als Zeugen für angeeignete und verweigerte Traditionsbezüge, Zettelkästen, Notizbücher, Diktatkassetten, Disketten, Festplatten als Zeugen für Arbeitsstrategien, Presseausweise, Verlagsprospekte und Mitgliedsausweise als Zeugen für das literarische Leben, Zeitungsrezensionen als Zeugen für gescheiterte und gelungene Rezeption, mit Randbemerkungen versehene Bücher als Zeugen für die Wirkung von Literatur, für die Liebe zur Literatur, für die Notwendigkeit von Literatur, für den Hass auf Literatur, für die politische Funktionalisierung von Literatur. Die Literatur spiegelt die Geschichte ihrer Zeit im Medium ihrer Hoffnungen und Ängste, der Sehnsüchte und Enttäuschungen, der Träume und Erfahrungen der Individuen. Sie ist die Geschichtsschreibung des Subjekts. Wie schön, dass es Archive gibt, die all dies für uns aufbewahren, damit wir damit arbeiten können, genauer gesagt, damit wir an uns arbeiten können. Ende des Grußworts. Ich danke Uljana Wolf dafür, dass sie die Poetika organisiert hat und wünsche dieser wunderbaren Veranstaltung bestes Gelingen.
Und danke an die Akademie, die maßgeblich ein ganz wichtiger Kooperationspartner für die Poetika ist, wofür wir danken. Ladies and gentlemen, now I would like to welcome the last three guests of Poetica. Thank you for staying with us. It's going to be an amazing third round as well. Svetlana Alexievich, Don Miche, and Fistong Mwanza Mojila, welcome to the stage. Ein neuer Ton, ein neues Genre kommt in die Welt, wenn sich das, was der Fall ist, nicht mehr in der vertrauten, alten Sprache sagen lässt. So Karl Schlögel 2013 in seiner Laudatio auf die Friedenspreisträgerin und spätere Nobelpreisträgerin Svetlana Alexievich. Das neue Genre war der dokumentarische Roman oder Roman in Stimmen, »Der Krieg hat kein weibliches Gesicht«, von 1987, für den Alexievich um die 500 Tonbandprotokolle mit Gesprächen sammelte, um das Leiden und die Kraft sowjetischer Soldatinnen im Zweiten Weltkrieg zu dokumentieren. Geboren in der Sowjetrepublik Ukraine und aufgewachsen in der Sowjetrepublik Weißrussland, gilt sie heute als eine der prägendsten Vertreterinnen der dokumentarischen Literatur. Für Zinkjungen, den Roman aus den 1992, interviewte sie Veteranen des Afghanistankriegs. Und Second-Hand-Side dokumentiert Biografien auf den Trümmern des Sozialismus und den unaufgearbeiteten Erschütterungen stalinistischer Gewalt. Die Autorin schreibt in russischer Sprache und lebt seit 2020 in Berlin. Sie wird heute Abend einen Auszug aus Zinkjungen lesen. Die Übersetzung aus dem Russischen wurde von Ingeborg Kolinke und Ganna Maria Braungart besorgt und im Gespräch wird sie von der wunderbaren Übersetzerin Katharina Nabotowitsch gedolmetscht. Bitte schön, Svetlana. Пожалуйста. Dankeschön.
«20 сентября. Видела бой. Три солдата убиты. Вечером все ужинали, а бои и о мертвых не вспоминали, хотя они лежали где-то рядом. Право человека не убивать, не учиться убивать, оно ни в одной конституции не записано. Война – мир, а не события. Все здесь другое – и пейзаж, и человек, и слова. Запоминается театральная часть войны. Разворачивается танк, звучат команды, светящиеся пути пуль в темноте. Думать о смерти, как думать о будущем. Что-то происходит со временем, когда думаешь о смерти и видишь ее рядом. Рядом со страхом смерти, притягательной смерти. Ничего не надо придумывать. Отрывки великих книг всюду, в каждом. В рассказах нередко поражает агрессивная наивность наших мальчиков. недавних советских десятиклассников, а я хочу от них добиться диалога человека с человеком в себе. А все-таки, на каком языке мы говорим с собой, с другими? Мне нравится язык разговорной речи. Он ничем не обременен, выпущен на волю, все гуляет и празднует синтаксис, интонации, акценты и восстанавливается в точности чувства. Я слежу за чувством, а не за событием. Как развивались наши чувства, а не события. Может быть, то, что я делаю, похоже на работу историка, но я историк бесследного. Что происходит с большими событиями? Они перекочевывают в историю, а вот маленькие, но главные для маленького человека исчезают бесследно. Сегодня один мальчик из-за своей хрупкости и болезненного вида, мало похож на солдата, рассказывал, как непривычно и в то же время азартно убивать вместе и как страшно расстреливать.
20. September. Ich habe ein Gefecht gesehen. Drei Soldaten wurden getötet. Am Abend saßen alle beim Essen, doch sie redeten nicht vom Gefecht und nicht von den Toten, obwohl sie ganz in der Nähe lagen. Das Recht des Menschen, nicht zu töten, nicht töten zu lernen, das steht in keiner Verfassung. Und dennoch, in welcher Sprache reden wir mit uns selbst, mit anderen? Ich mag die mündliche Sprache, sie ist unbelastet, entfesselt. Alles schweift frei herum, Syntax, Intonation, Akzente. Und das Gefühl wird genau wiedergegeben. Ich beobachte das Gefühl, nicht das Ereignis. Wie sich unsere Gefühle entwickeln, nicht die Ereignisse. Vielleicht ähnelt das, was ich tue, der Arbeit eines Historikers, aber ich bin eine Historikerin des Spurlosen. Was geschieht mit großen Ereignissen? Sie gehen in die Geschichte ein, die kleinen aber, die jedoch für den kleinen Menschen die wichtigsten sind, verschwinden spurlos. Heute erzählte mir ein Junge, er wirkte so zart und kränklich, dass er kaum wie ein Soldat aussah, wie ungewohnt und zugleich aufregend es sei, gemeinsam zu töten. Und wie schrecklich, jemanden zu erschießen. Wird das etwa von Historikern festgehalten? Unbeirrt arbeite ich von Buch zu Buch an ein und derselben Aufgabe, die Geschichte auf den Menschen herunterzubrechen. Ich dachte, es sei unmöglich im Krieg ein Buch über den Krieg zu schreiben, wegen der vielen Hemmnisse, Mitleid, Hass, körperlicher Schmerz, Freundschaft. Ein Brief von zu Hause, der den unbändigen Willen zum Leben weckt. Sie erzählen mir, sie bemühten sich beim Töten nicht einmal einem Kamel in die Augen zu sehen. Hier gibt es keine Atheisten und alle sind abergläubisch. Mir wird vorgeworfen, besonders von den Offizieren, seltener von den Soldaten, ich selbst hätte ja nie geschossen und sei noch nie beschossen worden. Wie könne ich da über den Krieg schreiben? Aber vielleicht ist es ja gerade gut, dass ich nie geschossen habe. Wo ist der Mensch, dem allein der Gedanke an den Krieg Leiden verursacht? Ich finde ihn nicht. Doch gestern lag neben dem Stabsquartier ein unbekannter, toter Vogel. Und seltsam, die Soldaten schauten ihn an, versuchten zu erraten, zu welcher Art er gehörte, bedauerten ihn. 21. September. Irgendwo weit weg feuert ein Grad Raketen ab. Das ist selbst auf die Entfernung schaurig. Nach den großen Kriegen des 20. Jahrhunderts und den vielen Toten braucht man andere ethische und metaphysische Positionen, um über die modernen, kleinen Kriege wie denen in Afghanistan zu schreiben. Man muss das Kleine, Persönliche und Einzelne abrufen. Den einzelnen Menschen, der für irgendwen der Einzige ist. Nicht das Verhältnis des Staates zu ihm, sondern wer er für seine Mutter ist, für seine Frau, für sein Kind. Wie können wir uns die normale Sichtweise wieder aneignen? Mich interessiert auch der Körper, der menschliche Körper als Bindeglied zwischen Natur und Geschichte, zwischen Animalischem und Sprache. Alle physischen Einzelheiten sind wichtig, wie die Sonne das Blut verändert, der Mensch vor dem Tod. Das Leben an sich ist unglaublich künstlerisch und, wie grausam das auch klingen mag, besonders das menschliche Leiden. die dunkle Seite der Kunst. 23. September. Ich bin im Hubschrauber mitgeflogen. Von oben sah ich hunderte für alle Fälle bereitstehende Zinksärge. In der Sonne funkelten sie schön und grausig. Wenn man etwas derartigem begegnet, denkt man sofort, die Literatur erstickt in ihren eigenen Grenzen. Durch Kopieren und Fakten kann man nur das Sichtbare ausdrücken, aber wer braucht einen minutiösen Bericht über die Ereignisse? Nötig ist etwas anderes. Festgehaltene Augenblicke aus dem Leben herausgegriffen. 25. September. Ich werde als freier Mensch von hier heimkehren. Ich war es nicht, bis ich gesehen habe, was wir hier tun. Ich war ängstlich und einsam. Wenn ich heimkehre, werde ich in kein einziges Militärmuseum mehr gehen.
Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Wir halten uns kurz, wir sind schon am Ende des Abends angelangt und haben morgen ganz viel Zeit, in dem Gespräch mit Svetlana und Katharina ins Werk einzusteigen. Aber ich habe zwei Fragen. Ah ja, genau, das dritte. Da liegt das dritte Mikro. Wir haben gehört von den Zinksärgen, die wir heute wieder sehen. Und ich habe eigentlich gehört, Sie wollten ein Buch über die Liebe schreiben, schon seit langer Zeit. Aber der Krieg kommt Ihnen immer wieder dazwischen und das kommt immer wieder und unterbricht Ihre Arbeit. Wie gehen Sie damit um?
Мы только что слышали о цинковых гробах, и как-то странно я слышала, что на самом деле вы хотели написать книгу о любви, но оказывается война заново и заново нападает на вашу жизнь. Как вы с этим обходитесь?
Да, к сожалению, когда я уехала из дому, вся рукопись о любви и книга о старости и смерти, о двух книгах я думала, они остались лежать у меня на письменном столе.
Also die Manuskripte über die Liebe sind bei mir einfach jetzt auf dem Schreibtisch liegen geblieben.
Я боялась брать рукописи с собой, тем более что опасения были, потому что меня около часа не пускали пройти через границу.
Und das heißt, ich habe die Manuskripte bei mir zu Hause auf dem Schreibtisch liegen gelassen, als ich meine Heimat verlassen habe, weil ich das Gefühl hatte, sie nicht mit durch die Kontrollen bringen zu können.
И это были очень тяжелые дни, когда ты в чужой стране, хотя я очень благодарна Германии, она меня красиво приняла, вот, но сердце-то было дома, тем более, что нам тогда казалось, что победа близко, что мы все-таки победим.
Und das waren für mich sehr, sehr schwierige Tage, obwohl ich Deutschland unendlich dafür dankbar bin, hier sein zu können und hier einen Ort gefunden zu haben, jetzt seit 2 Jahren schon. Und trotzdem war es ein Gefühl mit sehr schwerem Herzen, das Zuhause zu verlassen, einfach weil auch die Hoffnung da war, dass wir vielleicht doch etwas erreichen könnten, siegen könnten.
Но события стали развиваться с бешеной скоростью, и мы видим, и кончилось это войной в Украине.
Und dann haben die Ereignisse sich aber beschleunigt mit wahnwitziger Geschwindigkeit, die Freiheitsbewegung in Belarus wurde niedergeschlagen und wir sind jetzt inmitten des Kriegs in der Ukraine.
И моя страна полна военных танков.
Mein Heimatland ist voll von Panzern.
И я поняла, что я опять должна писать о войне, и я начала писать книгу о революции, а потом началась война, и вторая часть книги, которую я сейчас пишу, эта книга о войне в Украине.
Ja, und dann hat sie verstanden, dass sie doch über die aktuellen Ereignisse etwas schreiben möchte und hat angefangen, über die Revolution in Belarus zu schreiben. So, also erster Teil Revolution, und als es dann losging in der Ukraine mit dem Angriffskrieg, da war ihr klar, das würde einen zweiten Teil geben müssen, einen Teil über den Krieg.
Я имела неосторожность сказать, что красный человек кончился, да, но он живет и заливает кровью.
Leider war ich so unvorsichtig, in Second-Hand-Zeit festzuschreiben, dass der rote Mensch, also der von der Sowjetunion geprägte Mensch, der Homo Sovieticus, dass es den roten Menschen nicht mehr gibt, er aufhört zu existieren. Das hat sich leider als falsch erwiesen.
Imperium быстро не уходит.
Das Imperium wird leider so schnell nicht verschwinden.
Und es ist ganz wichtig, Ihr Buch zu studieren, meine ich, Ihre Schriften zu studieren, um zu verstehen, warum es weitergeht und um dem auch entgegenzuwirken.
Это очень важно внимательно прочитать вашу книгу, чтобы понять, ну, откуда все это, и чтобы понять, какими способами противостоять.
Ну, это, на этот вопрос сложно ответить. Это я написала 5 книг об этом.
Naja, es ist schwierig, auf diese Frage zu antworten. Ich habe im Grunde 5 Bücher darüber geschrieben.
И у меня остался главный вопрос вот для себя самой: почему наши страдания не конвертируются в свободу?
Und eine Frage ist mir geblieben, die mich die ganze Zeit umtreibt: warum unser Leiden nicht in Freiheit umgemünzt werden kann, nicht umkonvertiert werden kann in Freiheit?
Ich freue mich sehr, dass wir morgen Gelegenheit haben werden, dazu ganz ausführlich zu sprechen. Und freue mich, dass Sie hier sind, Frau Alexievich. Vielen, vielen Dank für diesen
Einblick.
Danke, Katharina. Im Werk der amerikanisch-koreanischen Autorin Don Mi-jae gehen wir jetzt in eine andere Region. Wir gehen in die Region Nord- und Südkorea und ganz speziell in die DMZ, in die demilitarisierte Zone zwischen beiden Ländern. Don Mi-jae's Werk sie ist als Übersetzerin tätig und auch als Autorin, und ihr Werk ist eines, das mich seit langer Zeit inspiriert, auch zu gucken, was ist das mit dem dokumentarischen Experiment, das Autoren heutzutage anstellen. Denn in ihren Büchern werden die politischen Themen des gespaltenen Südkoreas, die traumatischen Verästelungen der Korea- und Vietnamkriege und der koloniale oder, wie sie sagt, neokolonialen Politik Amerikas verflochten mit der eigenen Geschichte, aber auch der Geschichte des Vaters, der Kriegsfotograf war, und mit dessen Archiv, aber auch dessen Abwesenheiten sie in ihren Büchern arbeitet. Für den Gedichtband DMZ Colony wurde sie mit dem National Book Award for Poetry in den USA ausgezeichnet. Und was ich noch erwähnen möchte, ist, dass sie auch eine ausgezeichnete und bepreiste Übersetzerin ist koreanischer Lyrik, unter anderem der Autorin Kim Hyesun, die 2014 hier auf der Poetica zu Gast war und das Publikum begeistert hat. Also eine schöne Kontinuität, dass wir nun die Übersetzerin als Autorin hier zu Gast haben. Wonderful to have you here. Please, Don Mi. Thank you.
I grew up in South Korea during the US-backed military dictatorship. I was born a year after General Park Chung-hee led a military coup and came into power. My father filmed the day of martial law declaration in front of Seoul City Hall. Back then, he worked as a freelance photojournalist for UPI. The saluting Lieutenant General is one of Park's collaborators. The man in the background below the window, holding a small camera in front of his face, is most likely a police or intelligence officer. My father is at the bottom left, holding his film camera. After the parade, my father was briefly taken into the building where he stood face to face with Park. My father said that he was not afraid. He said he wasn't afraid of Syngman Rhee, the previous dictatorial president, either. He wasn't afraid of anything then, he said. Instead, he complained to Park about the censorship of the news. That day, his film made out of Gimpo Airport to Tokyo, and his news footage appeared worldwide. Because I was an infant, I have no memory of this infamous day, except through my father's memory. Memories, memory. Memories, child. My memory lives inside my father's camera, the site where my memory was born, where my retina and my father's overlap. When I was old enough, I always accompanied my mother to the airport to greet my father, who returned home every 3 to 5 months from Vietnam. Overlapping memory always longs for return, the return of memory. Goa 정정자 꿈에서 임어보고 달 만질 수 있어? 했어. 나만 빼놓고 다들 예쁜 저고리 치마 입었어. 엄마랑 언니는 나 버리고 어디 갔어. 눈이 왔어. 벼룩이 우글우글했어. 군인들이었어. 나와 하고 소리 질렀어. 연설 들어. 난 연설이 뭔지 몰랐어. 연설이 무서웠어. 빨갱이, 새끼들, 인간도 아니야. 개만큼도 못한 것들. 벼룩들이 여기저기 뛰면서 우리한테 침을 막 뱉었어. 퇴, 퇴. 연설이 무서웠어. 나만 울고 불고 있었어. 그런데 배가 고팠어. 이모한테 은하수 만질 수 있어? 했어. Often, 정정자, age 8. In a dream, I asked my auntie if I could touch the moon. Everyone was wearing pretty blouses and skirts except for me. My mom and sister took off, leaving me behind. It was snowing. I saw a cluster of fleas. They were soldiers. They yelled, "Come out, listen to our speech." I didn't know what speech was. Speech was scary. Commies, bastards, not even human, not better than dogs. The fleas scattered, then began spitting at us. Rat-a-tat-tat, rat-a-tat-tat. Speech was scary. I was the only one wailing in my dream. Then I was hungry. I asked my auntie if I could touch the Milky Way.
DMZ Colony. Ich bin in Südkorea aufgewachsen, während der von den USA protegierten Militärdiktatur. Ich kam auf die Welt ein Jahr, nachdem General Park Chung-hee sich an die Macht geputscht hatte. Mein Vater filmte den Tag, als das Kriegsrecht vor dem Rathaus von Seoul ausgerufen wurde. Damals arbeitete er als freier Fotojournalist für United Press International. Der salutierende Leutnant ist einer von Parks Kollaborateuren. Der Mann im Hintergrund, unter dem Fenster rechts, mit dem kleinen Fotoapparat vorm Gesicht, ist wahrscheinlich ein Polizist oder Geheimdienstoffizier. Mein Vater steht links unten, die Filmkamera in der Hand. Nach der Parade wurde er kurz in das Gebäude geführt, wo er Park von Angesicht zu Angesicht begegnete. Mein Vater sagt, er habe keine Angst gehabt. Er sagt, er habe auch vor Ri Sing Man, dem vorherigen Diktator, keine Angst gehabt. Er habe damals vor nichts Angst gehabt, sagt er. Stattdessen beklagte er sich bei Park über die Nachrichtenzensur. An diesem Tag gelangte sein Film über den Flughafen Gimpo nach Tokio. Seine Aufnahmen verbreiteten sich in der ganzen Welt. Da ich ein Kind war, habe ich keine eigene Erinnerung an diesen ruchlosen Tag, nur die meines Vaters. Erinnerung der Erinnerung. Erinnerungskind. Mein Erinnern haust im Inneren der Kamera meines Vaters, an dem Ort, wo es geboren wurde, wo meine Netzhaut sich mit der meines Vaters überlagert. Als ich alt genug war, begleitete ich meine Mutter jedes Mal zum Flughafen, wenn mein Vater alle 3 oder 4 Monate aus Vietnam nach Hause zurückkehrte. Sich überlagernde Erinnerungen sehnen sich immer nach Rückkehr, der Rückkehr der Erinnerung. Weise Zhong Zhongjia, 8 Jahre. In einem Traum fragte ich meine Tante, ob ich den Mond berühren kann. Alle außer mir trugen schöne Röcke und Blusen. Meine Mutter und meine Schwester liefen los, ließen mich zurück. Es schneite. Ich sah einen Schwarm Flöhe. Es waren Soldaten. Sie riefen: Kommt heraus, hört unsere Ansprache. Ich wusste nicht, was Ansprache war. Ansprache war schaurig. Kommis, Bastards, keine Menschen, nicht besser als Hunde. Die Flöhe zerstreuten sich, dann spuckten sie uns an. Ratatatat, ratatatat. Ansprache war schaurig. In meinem Traum war ich die Einzige, die weinte. Dann war ich hungrig. Ich fragte meine Tante, ob ich die Milchstraße berühren kann.
Thank you so much. We heard you read the first prose poem from a series of prose poems from DMZ Colony, and we saw the photograph that was taken by your father. This is not the first book where you work with photographs from your father, who was a very, very astonishing man, astonishing journalist. Can you tell us why these documents of your father are something that you return to for every book and why you include them in the books?
So when I was growing up, I saw more of my father's photographs than my father because he was always away in various war zones. And so as a child, I believe that the people and things that he photographed, they lived inside his camera. So I also wanted to live inside his camera, and I wanted to see everything that he was seeing. But as a child, I didn't know what he was really seeing. I didn't know that he was seeing so much of death and war and military violence. So for me, my father's photographs, it's like incorporating his language. Mm-hmm. And his photographs are sites of excavations for me. I'm excavating not only my father's memory, but the memory, world's memory, actually, because what he saw were all these conflicts around the world. So his personal memory is always intertwined with the collective memory. By using his photographs in my poetry, I'm basically enacting my wish of my childhood.
Mm-hmm. Yeah. It's also a sort of a post-memory writing, but then a speculative memory writing in a way. Mm-hmm. And we also saw. I have another question about the second text, which we heard. Orphan from an orphan series in the book, because that text is also an example of other sort of research or documentary methods you use in your books. And we will hear more about that on Thursday. But maybe can you tell us a little bit about the orphan series and other research methods that you use in the book.
Yeah, so in DMC Colony, I thought that I was going to write about what took place during the dictatorship periods of the 60s, 70s, and 80s. So I interviewed a researcher who was a lead investigator for Truth and Reconciliation Commission of South Korea. Then she started to tell me what she uncovered, one of the cases that she worked on and what she uncovered. And there were many massacres that took place before the Korean War, as well as during the war, and these were anti-communist massacres. So she told me about this southern province of Korea, in the village, the whole village was wiped out. They were all killed, and they were all buried in a mass grave in a trench. But there were 8 survivors, and these were 8 girls. Now, of course, they are in their 80s, 90s, and few of them have already passed away. So she told me about what these women told her. These stories were so intense that I couldn't go back and listen to that interview that I recorded. It took me 2 years to go back to it and to be able to listen to it. And I didn't really know how to use this material. But I got to see a very interesting installation of a Russian artist, Ilya Kabakov. And that his work really inspired me, and it gave me an idea that I could pretend to be these 8 orphans.
Great.
So that's how I got to write the orphan series.
Beautiful. That's also another example of how sort of not only the poets that we hear at this Poetica are researchers, but also how their work is transgressive and sort of translational, because you're translating these stories, but also reaching out into other forms of art. Thank you so much. I look forward to hearing more of that work.
Yeah. And thank you for your beautiful translation.
Thank you. Oh, yes.
Wunderbar. Wunderbar. Ich bin wirklich... Ich finde es ganz toll, dass Sie alle noch hier sind. Wir haben ein großartiges Programm und Sie haben es fast bis zum Schluss gehört. Jetzt kommen wir zum letzten Autor des Abends. Fiston Mwanza Mojila, ein Romancier und Lyriker und Theaterautor, der in Graz lebt, aber im Kongo geboren wurde und von dort nicht nur einen Rhythmus mitgebracht hat, sondern auch den Fluss, den Kongo-Fluss, über den wir hören werden, zumindest sein mentales und körperliches Abbild. Fistons Debütroman ist vielleicht am bekanntesten, Tram 83, wurde in viele Sprachen übersetzt, für den Man Booker International Preis nominiert und für die deutsche Übersetzung erhielt er zusammen mit seinen Übersetzerinnen Katharina Meyer und Lena Müller den Internationalen Literaturpreis der Haus der Kulturen der Welt. Wir hören heute einen Ausschnitt aus dem Gedichtband Le Fleuve dans le Ventre, Entschuldigung, mein Französisch ist nicht so gut, Der Fluss im Bauch, erschien in einer wunderschönen bilingualen Ausgabe, die Sie auch auf dem Büchertisch hoffentlich finden, von Ludwig Hartinger. Es ist ein Langgedicht, das in vielen nummerierten Einträgen den Kongo-Fluss und den Körper als widersprüchliche Quelle von Leben, Kraft und Community besingt, aber auch als Grabstätte, vielleicht als Archivstätte kolonialer und postkolonialer Zerstörung. Und jetzt freue ich mich auf diesen letzten Vortrag. Fiston. Dankeschön.
Solitude 61. Dans mon ventre. Dans mon ventre, dans mon ventre, c'est convulse en fleuve, bougre et fainéant, sale et immense, lugubre et vilain, un fleuve, un fleuve. Un fleuve en état avancé de dysenterie.
In meinem Bauch krümmt sich ein Fluss, gutmütig und träge, dreckig und mächtig, düster und böse, ein Fluss im fortgeschrittenen Stadium der Ruhe.
Mon premier rêve était de faire carrière comme saxophoniste. Mon dernier rêve, devenir un fleuve, le Congo ou le Niger, qu'importe, et passer calmement mes journées. Loin de ce guerre que vous exportez et de ce famine qui font de vous de Père Noël intemporel et autres bons samaritains, le théâtre dans tout ça, vous offrez avec la main gauche et vous arrachez avec la main droite, le théâtre dans tout ça, vous donnez avec le deux mains, galeuse d'ailleurs, et puis vous courez raconter des idées psy, de sauveurs de l'humanité et autres funambules de Père Noël envoyés expressement sur terre pour nous aider avec du riz, du savon, du sel, de l'huile de palme, de la farine de céréales, de manioc, de capote et du jus de joujou. Le théâtre dans tout ça, vous maintenez l'absurde et le théâtre de l'absurde.
Einsamkeit 23. Mein erster Traum war eine Karriere als Saxophonist. Mein letzter, ein Fluss zu werden, der Kongo oder Niger, egal, und ruhig meine Tage zu verbringen, fern von diesen Kriegen, die ihr exportiert, und von diesen Hungersnöten, die aus euch zeitlose Weihnachtsmänner und andere Samariter machen. Das Theater bei all dem, mit der linken Hand gebt ihr und raubt mit der rechten. Das Theater bei all dem, ihr gebt mit beiden Händen, krätzig übrigens. Dann verbreitet ihr das Geschwätz von Menschheitsrettern und anderen schlafwandelnden Weihnachtsmännern, extra hierher geschickt, um uns mit Reis auszuhelfen. Mit Seife, Salz, Palmöl, Maniokmehl, Präser und Juju-Saft. Immer dasselbe Theater. Ihr haltet das Absurde aufrecht und das Theater des Absurden.
Solitude 10. Là où le fleuve ne passe pas, ils ont appris à creuser. Ils creusent de nuit, ils creusent de jour. Ils enterrent, 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 ils enterrent. Leur rituel rythmé devint rouge et de pas de danse en l'honneur d'un dieu claustrophile qui leur jette des miettes du haut de sa capitale, leur ordonnant de reprendre à zéro leur besogne, de multiplier le trou et d'enterrer, et d'enterrer, et d'enterrer, encore, 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 encore.
Einsamkeit Einsamkeit 10. Dort, wo der Fluss nicht weiterfließt, lernten sie graben. Sie graben nachts. Sie graben am Tag. Sie begraben, 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 sie begraben. Ihr rhythmisiertes Ritual von Rotwein und Tanzschritten zu Ehren eines Gottes, eines Klaustrophilen, der ihnen Brösel zuwirft von der Höhe seiner Hauptstadt und ihnen befiehlt, wieder bei Null ihre Arbeit aufzunehmen, Löcher zu vermehren, zu begraben, noch und noch und noch.
Hi. Ja, Fistong, du hast einmal, glaube ich, gesagt, und das hat man heute schön gehört, dass die Texte für dich eher musikalische Notationen sind als Gedichte und dass sie vielleicht nur ein Vorschlag sind dafür, wie eigentlich der Text vokalisiert wird. Ist es jedes Mal anders, dass du das Gedicht anders liest?
Also Deutsch ist die deutsche Sprache ist meine sechste Sprache. Ich spreche mit 1000 Fehlern. Also als Schriftsteller als kongolischer Schriftsteller oder afrikanischer Schriftsteller ist es also es gibt schon einen Konflikt beim Schreiben, weil wir haben keine Sprache. Also wir schreiben in ehemalige koloniale Sprachen. Ich schreibe auf Französisch und es ist schon ein Konflikt, weil die französische Sprache ist verbunden mit Blut, mit Macht, mit Gewalt. Und ich habe immer den Eindruck, dass ich bin fast ein Täter, wenn ich auf Französisch schreibe, weil diese Sprache ist heute offizielle Sprache und spielt immer diese gleiche Rolle einer kolonialen Sprache. Und deshalb ich versuche die Sprache zu domestizieren oder zu reparieren. Und deshalb ich glaube auch als Schriftsteller. Ich gehöre an der Gruppe 47, weil Kongo zu heute ist es wie Deutschland und Österreich nach dem Krieg. Alles ist kaputt. Und wenn ich schreibe, ich habe den Eindruck, dass die Sprache ist es nicht genug, um eine Welt zu beschreiben, um afrikanische Realität zu beschreiben. Und deshalb ich versuche einfach die afrikanische Tradition, mundliche Tradition, mir zu inspirieren. Und deshalb meine Arbeit, ich schreibe nicht nur für Augen, aber auch für Ohren, weil also der Text, wie ich sage oft, das ist wie ein Gefängnis. Deshalb ich versuche einfach die Wörter zu befreien und einfach eine neue Sprache zu bauen, weil ich spreche Französisch. Wenn ich schreibe auch auf Französisch, alle anderen Sprachen, alle anderen Geräusche, Kriege und so weiter. Ich bin in einer Diktatur geboren und aufgewachsen. Meine Eltern sind in der Kolonialzeit aufgewachsen. Es gibt viele Gewalt, viele zu erzählen. Deshalb ich brauche die Poesie. Ich glaube, die Poesie ist meine Muttersprache oder die Musik.
Und du sagtest, das ist ein starkes Bild, der Text ist wie ein Gefängnis, aus dem sozusagen die Worte. Hat das eben auch mit dieser französischen Sprache zu tun? Oder hat es eher mit der Schriftlichkeit zu tun? Oder beides?
Ja, also hat mit französischer Sprache, als koloniale Sprache, mit schriftlich auch, weil ich komme von einer mündlichen Kultur, wir alle, wir kommen von einer mündlichen Kultur, aber heute in Afrika, diese mündliche Kultur ist noch präsent. Und in die mündliche Kultur zum Beispiel, also es gibt Gattungen wie Kassala. Und diese Kassala ist es wie ein Lobpreis. Ich kann einen Lobpreis für mich selbst oder für jemanden einfach machen. Aber wenn ich mache diese Kassala wie diese Gattungen, ich kann improvisieren. Also ich kann diese gleiche Geschichte 20 Mal erzählen oder diese gleiche Lyrik 20 Mal vortragen, ist ganz anders, weil ich kann lachen, ich kann improvisieren und so weiter.
Also das Archiv sozusagen, der Vortrag, der sich verändert. Das ist auch ein Gedichtband, der gerade ins Englische übersetzt wird, ja, die Kassala?
Ja, die Kassala, weil bei diesem Kassala wichtig ist, es einfacher, die Geschichte von Familie zu erzählen. Also Geschichte von Familie oder von jemand, der schon gestorben, einer fiktiven Figur oder einer Eltern. Und für mich in meiner Arbeit, ich versuche immer, also die Geschichte meiner Familie zu erzählen. Und auch viele Geschichten über Opfer, weil in Kolonialzeit und in Postkolonialzeit es gibt viele, viele Leute, die wurden verhaftet, ermordet und im Kongo Flüsse oder gegraben. Und ich versuche einfach an ein Wörterbuch, meine Arbeit ist an ein Wörterbuch von allen Anonymen. Aber also beim Kassala wichtig für mich, ich bin viel inspiriert von dieser Tradition, und wenn ich lese auch auf die Bühne, ich lese laut, ich kann noch laut sein. Heute, ich habe nur 20%, ich kann noch laut sein.
Wir freuen uns auf den richtigen Vortrag. Ja,
ja, weil in unserer Tradition ist der Familienname ein Archiv. Man sagt nicht Familienname, man sagt Bauchname. Und deshalb, wenn ich auf die Bühne bin, bin ich nicht allein, ich bin mit allen Mwanza Mujila meiner Familie. Ich bin mit meiner Mutter, mit meiner Schwester, mit meinen Tanten Tumba und Nanga, mit meinen Vorfahren. Sie sprechen über Form. Mich. Und deshalb, jede Lesung, es ist nicht nur eine Lesung, es ist auch ein Ritual, es ist auch ein Gespräch mit Ancestern.
Wunderbar, wunderschön. Wir freuen uns sehr auf die Lesung mit dir am Freitag. Und danke allen Autorinnen und Autoren. Danke, dass Sie hier waren. Ich habe noch eins zu sagen. I have to say one more, would like to say one more thing. Wir sind noch immer nicht komplett, aber ist ganz kurz noch ein Ausblick. Am Freitag und am Samstag wird uns auch die wunderbare belarussische Autorin Valjina Mord noch verstärken, deren Gedichtband mit dem Titel Musik für die Toten und Auferstandenen eigentlich schon vom Titel her ein Programm für diese Poetiker ist und die in ihren Geschichten, in ihren Gedichten die Gespräche mit der Großmutter aus dem Minsker Plattenbau verarbeitet. Wunderbar, und wir freuen uns sehr, dass sie dabei sein wird. Jetzt möchte ich aber nochmal alle Autoren auf die Bühne bitten. I would like to welcome all participants and authors again to the stage today. Svetlana Alexievich is already here. Ayn Bailey, Don Michey, Jan Yun, Miret Kebede, Fiston Mwanza Mujila, Carlos Soto Roman, Maria Stepanova is not here, Anja Udler, Cecilia Vicuña, Ernst Osterkamp und Günter Blamberger. Vielen, vielen Dank. Danke euch auch. Danke an die Schauspielerin und Philipp Lessmann für die Musik. Poetica 7. Danke, vielen, vielen Dank. Euch allen. Thank you so much. It was an amazing program. Die Woche beginnt erst. Wir freuen uns auf Ihr Kommen, um diese Autoren zu entdecken. Thank you.